Deutschlandfunk, Europa heute.
Seien es der Kommunalpolitiker Ilja Jaschin, der öffentlich über Kriegsverbrechen sprach, oder der Vater Alexei Moskaljow, dessen Tochter in der Schule ein ukrainefreundliches Bild gemalt hatte. Die Liste der Menschen, die in Russland für ihre kritische Haltung hohe Haftstrafen bekommen, die ist lang und sie wird immer länger. Es ist eine Entwicklung, die bereits vor dem Krieg eingesetzt hatte und seitdem noch schneller geht. Ein weiteres Beispiel: Vor einigen Tagen wurde die Berufung des Oppositionellen Wladimir Karamurza gegen seine Strafe von 25 Jahren abgewiesen. Auf diese Personalie angesprochen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin kürzlich:
Wir haben das Jahr 2023 und Russland befindet sich in einem bewaffneten Konflikt mit seinen Nachbarn. Da muss es eine gewisse Haltung geben gegenüber den Menschen, die im Land Schaden anrichten.
Nach Lesart des Kreml gehört zu diesen Menschen auch Alexei Nawalny, der im Westen vielleicht bekannteste Kritiker Putins. Er sitzt bereits in Haft, weil er 9 Jahre bekommen hatte. Für heute wird ein weiteres Urteil erwartet. Die russische Staatsanwaltschaft hat 20 zusätzliche Jahre gefordert. Und darüber kann ich nun sprechen mit Jan-Matti Dollbaum. Er ist Co-Autor eines Buches über Nawalny und forscht an der Universität Bremen am Zentrum für Ungleichheit und Sozialpolitik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Dollbaum, was erwarten Sie? Mit welchem Urteil wird der Prozess gegen Herrn Nawalny heute enden?
Also alles andere als diese 20 Jahre oder leicht darunter wäre, denke ich, eine große Überraschung. Ich würde nicht sagen, dass diese 20 Jahre jetzt von Putin persönlich bestellt worden wären. Aber wir haben es ja gerade in dem Statement gehört. Das Signal ist ganz klar. Also Oppositionelle sollen hinter Gitter. Und wie das dann genau ausgestaltet wird, das mag vielleicht in der Verantwortung einzelner Richterinnen und Richter liegen. Aber das Signal ist eben ganz deutlich. Insofern ist das ein ganz klein politisches Urteil. Und alles andere als 20 Jahre würde uns überraschen.
Damit wäre der Protagonist ja sehr, sehr lange in Haft und auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben hohe Strafen erhalten. Da stellt sich die Frage, was ist noch übrig vom Netzwerk Nawalny?
Ja, also seine Organisationsstrukturen innerhalb Russlands existieren nicht mehr. Viele zentrale Figuren sind im Ausland, wenn sie es noch geschafft haben zu emigrieren. Manche sind ja auch in Haft, auch von denen, die Nawalny-Büros in den Regionen geleitet haben, sind in Haft. Manche versuchen aus dem Ausland die Arbeit fortzusetzen. Sie tun das auch mit den bekannten Recherchen zu Korruption, jetzt vor allem mit Fokus auf den Militärapparat. Und sie versuchen auch weiterhin, die russische Bevölkerung irgendwie zu agitieren, zu überzeugen, dass sie Putin nicht weiter passiv unterstützen sollten. Das ist natürlich enorm schwierig. Aber Nawalny ist sozusagen auch wichtig als Symbol, dass er noch lebt und dass er sich immer wieder zu Wort meldet aus dem Gefängnis, ist ein wichtiger Teil dieses Netzwerks, das es versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten und möglicherweise für eine Zukunft nach Putin auch noch sozusagen versucht, bestehen zu bleiben.
Und welche Art von Opposition, sei es nun außerparlamentarisch oder vielleicht auch im Parlament, gibt es in Russland generell noch?
Im Parlament würde ich sagen, gibt es überhaupt keine Opposition. Es gibt natürlich Oppositionsparteien, die formal so heißen. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Analyse gemacht mit einem Kollegen, der Äußerungen dieser Partei bei Social Media. Und da zeigt es sich, die alle bis auf eine Partei treten noch aggressiver auf in Bezug auf die Ukraine, als die Regierungspartei es selbst tut. Und da diese Parteien alle mehr oder weniger starke Verbindungen zur Präsidialadministration haben und überhaupt also eigentlich nicht unabhängig agieren können, scheinen sie damit sozusagen eine neue Funktion innerhalb dieses autoritären Regimes zu übernehmen, nämlich extreme Varianten sozusagen dieses sogenannten Patriotismus darzustellen und damit auch zu zeigen, dass irgendwie das ganze Land hinter diesem Krieg steht, was, denke ich, nicht der Fall ist und zumindest kann man das nicht genau sagen. Ja, aber das ist die Funktion, die diese Parteien übernehmen. Außerhalb des Parlaments gibt es natürlich vereinzelt Opposition, die ist unorganisiert, größtenteils anonym und im Untergrund. Es gibt immer wieder einzelne Leute, die sich trauen, öffentlich sichtbare Aktionen zu machen. Zum Beispiel hat jetzt kürzlich ein Unternehmer aus einem Dorf bei St. Petersburg die Namen ukrainischer Städte auf die Fassade seines Geschäfts geschrieben und ist dafür jetzt 1,5 Jahre ins Gefängnis gegangen. Ja, also man sieht, jede öffentliche Äußerung wird oder kann potenziell mit Gefängnis bestraft werden und das zeigt eben oder das heißt dann eben, dass immer weniger Leute sich solche Dinge trauen.
Sie haben die Bevölkerung eben selber angesprochen, die ja das Netzwerk Nawalny und auch andere immer noch versuchen zu erreichen. Kommen Sie denn überhaupt irgendwie noch durch?
Also das ist von außen natürlich extrem schwierig. Es gab ja lange Zeit immer noch unabhängige Medien in Russland. Die gibt es seit 2021 so gut wie nicht mehr. Das heißt nicht, dass es keine kritische Informationen mehr geben würde. Es gibt ja weiterhin Telegram, nur man muss sie immer stärker suchen, diese Informationen. Wer das nicht tut, den erreicht so etwas immer weniger. Und Nawalnys Leute versuchen jetzt über Telefonanrufe. So eine ganz klassische Wahlkampfaktion, wie man das auch aus vielen demokratischen Ländern kennt. Es werden massenweise Telefonnummern angerufen und dann versucht, die Leute, die da dran gehen, zu überzeugen. Das ist natürlich in den aktuellen Bedingungen sehr schwierig. Man muss das aus dem Ausland machen. Über sichere Verbindungen etc. Und außerdem ist die Bevölkerung Russlands sehr groß. Wie erfolgreich das sein wird, weiß man nicht. Aber das ist die neue Aktion, die Nawalnys Leute jetzt gerade versuchen.
Aber trotz all dieser Bemühungen, auch dieser, sage ich mal, vielleicht versteckten Sabotageaktionen, die Sie eben schon erläutert haben, ist ja, wenn ich es nicht total falsch beurteile, im Moment nicht davon auszugehen, dass eine Art Ruck durch die russische Gesellschaft geht, dass sie gegen Putin aufbestrebt oder gegen den Krieg in der Ukraine, im Gegenteil sogar. Woran liegt das und wie könnte sich das vielleicht auch noch ändern?
Also wir sehen in Umfragen, dass es eine stabile Unterstützung gibt für die Handlung des Militärs in der Ukraine. Nun haben aber Umfragen natürlich große Probleme, in den aktuellen Bedingungen überhaupt richtig durchgeführt zu werden. Also da gehen dann vor allem Leute dran, denke ich, die dem Krieg positiv gegenüberstehen. Aber selbst in diesen Umfragen sehen wir aktuell keine Mehrheit für eine Verlängerung des Krieges. Da auch immer innerhalb dieser Umfragen sind mehr Leute für Friedensverhandlungen als dafür, diesen Krieg zu verlängern. Ja, und das ist auch stabil über die Zeit. Insofern kann man nicht sagen, dass jetzt eine große Mehrheit hinter diesem Krieg stehen würde. Sie sind allerdings auch nicht bereit, den aktiv irgendwie zu sich dagegen zu stellen. Ja, dazu ist die Angst zu groß und auch die politische Apathie zu groß.
Das heißt, Sie erklären das mit der Angst, wie Sie sagen, und vielleicht eine Art von politischer, ja, ich sag mal Gleichgültigkeit, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ich würde aber so gegen Ende unseres Gespräches nochmal zurück zu Herrn Nawalny kommen. Ihm wird im aktuellen Prozess ja unter anderem die Gründung und Finanzierung eines extremistischen Netzwerks, einer Organisation und die Verharmlosung des Nationalsozialismus vorgeworfen. Können Sie irgendwie nachvollziehen, worauf genau diese Vorwürfe fußen oder sind sie komplett konstruiert Ihrer Einschätzung nach?
Also es ist schwierig zu sagen, weil dieses ganze Verfahren ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Selbst Nawalnys Anwälte hatten nur 10 Tage Zeit, sich mit den Materialien vertraut zu machen. Und das sind 196 Bände, ja? Also Zehntausende bis Hunderttausende Seiten. Und was da genau drinsteht, weiß man nicht. Die Gründung der extremistischen Organisation, das wird sich sicher auf seinen Fonds für Korruptionsbekämpfung beziehen, die ja 2021 als sogenannte extremistische Organisation eingestuft worden ist. Das ist relativ klar. Die Verharmlosung des Nationalsozialismus ist natürlich ein Artikel, der viel mit der Geschichte Russlands zu tun hat und mit dem Heldenstatus des Siegs gegen die Nationalsozialisten und gegen Hitlerdeutschland. Nawalny hat mal ein Verfahren 2021 gehabt, wo er einen Veteran vorgeblich beleidigt hat. Und das ist mittlerweile auch strafrechtlich relevant. Vielleicht bezieht sich das darauf, das ist aber schwer zu sagen.
In Russland kriegt Alexei Nawalny heute wahrscheinlich eine weitere lange Haftstrafe. Die könnte dazu führen, dass er bis Mitte 70 hinter Gittern sein müsste. Darüber habe ich gesprochen mit dem Sozialwissenschaftler Jan-Matti Dollbaum, der letztes Jahr ein Buch über den Regierungskritiker veröffentlicht hat. Die leichten Probleme in der Telefonleitung, die bitte ich zu entschuldigen, sage aber trotzdem vielen Dank an Herrn Dollbaum für dieses Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.